Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich heiße euch willkommen zu unserem heutigen Predigtwort. Der Text war aus dem 12. Kapitel der Offenbarung und er ist mein Starttext in die heutige Betrachtung. Er liefert nämlich die Bühne für das, was danach kommt. Wir haben in der Kurzbibelschule ja über die Geschichte oder Nicht-Geschichte der Toleranz gesprochen. Das war mein Beitrag in dieser Woche. Und die Predigt heute passt zu diesem Vortrag. Und ich habe also hier eine Ansage in Kapitel 12, Vers 17. Der Drache war zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen. Ich rede manchmal so, wie es in keiner Bibelübersetzung steht. Das soll euch nicht beunruhigen. Ich sage es dann bewusst so, weil das ist, was im Griechischen steht. Und ich sage das nicht ständig dazu. Okay? Also Krieg zu führen, Polemos, mit den übrigen von ihren Nachkommen, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Dieses Statement ist deshalb eine solche Offenbarung, weil im ganzen vorherigen Text von Offenbarung 12 einfach nur beschrieben wird, wie in der Vergangenheit der Teufel versucht hat, Christus und seiner Gemeinde zu schaden. Zuerst einmal will der Teufel überhaupt Christus eliminieren. Das ist der erste Teil des Kapitels bis Vers 6. Und dann will er an die Gemeinde. Das ist dann der dritte Teil des Kapitels, ab Vers 13. Im zweiten Teil wird einfach nur geschildert, dass dieser Kampf zwischen Christus und Satan ein Kampf ist, der sozusagen Ewigkeitswert hat, leider. Irgendwann in grauer Vorzeit, noch ehe diese Welt geschaffen wurde, war dieser Eifersuchtskampf des Satans gegen Michael, gegen den Sohn Gottes, gegen die zweite Person der Gottheit, die man auch Jahwe nennt im Alten Testament, oder man nennt sie auch den Boten Jahwes, weil ihm die Pflicht zukam, den Charakter Jahwes den Menschen, den Engeln zu offenbaren. Und der Luzifer konnte das nicht akzeptieren und er hatte vor allem die irrige Vorstellung, er könnte sein wie Gott. Drum hat Jesu Name bei den Engeln einen anderen Klang als bei uns. Wenn wir sagen Jesus, Jeshua ben David, dann sagen wir, Jahwe ist Heil. Denn das bedeutet der Name Jesus. Jahwe ist unsere Errettung. Er ist unser Heil. Bei den Engeln klingt das anders. Bei den Engeln klingt das wie eine Frage. Wenn die Engel sich an Jesus wenden, dann sagen sie, Michael, wer ist wie Gott? Diese Frage kam deshalb auf, weil Luzifer beanspruchte, wie Gott zu sein. Und das ist also der Urkampf, der sich hereinschleicht, auch in unsere Welt. Der führt zum Sündenfall. Was? Gott will euch nicht Unsterblichkeit geben, einfach so, habe ich eine Lösung. Esst diese Frucht, auf den Gott könnt ihr sowieso lange warten, der meint es nicht gut mit euch. Also so steht es ja nicht mal im Griechischen, aber das ist der Sinn dessen, was dort passiert in Genesis 3. Und der Teufel, der gleich sein will dem Allerhöchsten, so steht es im Propheten Jesaja, und der so einen schlechten Charakter hat, dass er es verstanden hat, aus einer völlig heiligen Schöpfung heraus, an der nichts Böses an ihm zu finden war, ein Teufel zu werden, durch eigene Entscheidung, weil er gegen Gott gehen wollte. Und was war der Grund? Er war stolz, weil er so schön war und weil er so klug war. Und er war überaus reich, von Gott beschenkt worden. Lest Hesekiel Kapitel 28, dort wird es euch dargestellt. Und deshalb wendet er sich gegen Gott in der Meinung, er selbst könne wie Gott sein. Was für ein tragischer Irrtum. Und jetzt, nachdem das alles durch Jesus, weil er auf Erden sein Leben gegeben hat, klargestellt worden war, kommt der Teufel und sagt, wenn ich den schon nicht erwisch, dann werde ich seine Nachfolger ordentlich herklopfen. Und das tut er auch, aber Gott hat eine Idee. Er sagt, kein Problem, komm, Frau, die Frau, das ist die Gemeinde Gottes, ich bringe dich an einen Ort, an eine Oase, mitten in der Wüste. Und dort wird dir nichts passieren. Ich werde dich ernähren. Und für alle, die Daniel gelesen haben, jahrhundertelang, kommt jetzt eine Auflösung. Ich werde dich ernähren. Und der Teufel, die Schlange, der Satan kann dich nicht vernichten. Es wird allerdings lang dauern. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. 1260 Tage. Und das erste Mal in der Kirchengeschichte, wenn man Johannes liest am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, wird einem gewahr, ach so, diese eine Zeit, Zeiten oder eine halbe Zeit, das sind 1260 Tage. Ja, dann sind es ja eigentlich 3,5 Zeiten. Und als sie das verstanden haben, haben ab nun alle Bibelübersetzer die Geschichte übersetzt mit 3,5 Zeiten, weil sie es verstanden haben von Offenbarung 12. Aber es hat lange gedauert. Zwischen Daniel 7, wo die Zeit zum ersten Mal vorkommt, und Offenbarung 12 vergehen ungefähr 650 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Geduld muss man haben, Freunde. Erste Lehre heute. Wenn ihr in der Bibel was nicht versteht, solange nicht 650 Jahre vergangen sind, kein Stress. Okay? Also nicht ungeduldig werden. Man kann auch mit offenen Fragen in der Bibel leben. Man muss ja gleich alles lösen. Der immer gleich alles lösen will, macht sicher Fehler. Versteht ihr? Man kann auch sagen, wenn man die Bibel studiert, das verstehe ich noch nicht. Da fällt niemand ein Zacken aus der Krone. Das ist das Beste, was man sagen kann. So, jetzt sind wir da und jetzt denken wir, das ist gut. Der liebe Gott hat seine Gemeinde bewahrt. Offenbarung 12, 14. Die wird ernährt, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange versucht einen letzten Versuch, Verfolgung, Strom wie Wasser, will sie ersäufen. Aber die Erde half der Frau, tat ihren Mund auf, verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund schoss. Ihr wisst, wie das ist. Wenn da ein großer Tsunami kommt, was muss man dann sein? Nicht knapp unten am Strand. Irgendwo auf der höher sicheren Erde, dann kann der Tsunami kommen, der rührt dich nicht mal. Und das ist genau die Situation. Jetzt, wo die Erde so geholfen hat, jetzt kommt der Drache und kriegt einen Riesenzorn. Es hat nicht funktioniert. Jesus hat er nicht gekriegt, er hat ihn zwar umgebracht, aber er hat ihn nicht gekriegt. Gott hat Jesus aus den Klauen des Teufels herausgerissen durch die Auferstehung am Sonntagmorgen. Er hat ihn nicht gekriegt. Und jetzt hat er die Gemeinde verfolgt und wir haben es in dieser Woche studiert. Wie viel Blut ist da geflossen, quer durch die Jahrhunderte? Und wir sprechen hier von zig Millionen Menschen, die dieser Furie zum Opfer gefallen sind, dieser Verfolgung. Und was ist jetzt? Ist jetzt Schluss? Hat Gott gezeigt, dass er auf seine Leute aufpassen kann, auch wenn er sie sterben lässt? Denn wisst ihr, wenn der Teufel Leute umbringt, weil er sie verfolgt, ist das ja für den lieben Gott eigentlich kein Problem. Versteht ihr? Wie sagt er? Psalm 90, du lässest die Menschenkinder sterben. Und was sagst du dann? Du sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Also Tod, weil man für Jesus oder für seinen Gott getötet wird, ist überhaupt kein Problem. Verzeiht mir, das klingt vielleicht extrem, aber ich bringe es genauso punktig, weil ich weiß, sogar Kinder können mit dem Konzept was anfangen. Wenn du das Kindern erklärst, können 8-10-Jährige dir sagen, naja, eigentlich, wenn ich sterbe, das Nächste, was ich sehe, ist Jesus. Es ist eigentlich nicht so schlimm. Wohl dem Kind, das schon solche Gedanken äußern kann. Und jetzt kommt die Nachricht, der Teufel wird zornig und dann gibt's die übrigen, die aus dieser ganzen Geschichte übrig geblieben sind von den Nachkommen der Frau. Und gegen die führt er jetzt am Ende, wir sind ja schon über 1798 raus, die 12.060 Jahre sind weg, am Ende macht er Krieg. Und seine besondere Zielgruppe ist die Menschen, die Gott am Ende der Geschichte so treu sind, dass sie Nachkommen der Frau sind, historisch. Zweitens, die Gebote Gottes halten. Drittens, das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu erfahren wir dann in Kapitel 19, Vers 10, ist der Geist der Weissagung. Die Gemeindeschar, die sich um die Treue gegenüber Gott Gewissen macht, versucht, alle seine Gebote zu halten, sie auch hält, weil sie vom Heiligen Geist geleitet ist. Und die prophetisch geführt wird. Ich habe den Kindern gegenüber die Prophetin schon genannt in der Kindergeschichte. Die sind das besondere Ziel des Krieges, den Satan entfachen wird, bevor Jesus wiederkommt. So, meine Lieben, das ist der Ausgangspunkt unserer Betrachtung. Mit diesem Wissen gehen wir in Kapitel 13. Was passiert in Kapitel 13? In Kapitel 13 wird uns jetzt vor allem gezeigt, wer sind denn die Gegenspieler, die Satan am Ende der Zeit benutzt, um seiner Gemeinde den Krieg zu machen, der Gemeinde Gottes meine ich, den Krieg zu machen. Wer sind denn diese Gegenspieler? Und nachdem es erklärt wird, Kriegserklärung 12,17, wird in 13 ab Vers 1 gezeigt, wer die sind. Und sie werden identifiziert, versteht ihr, identifiziert. Also, Vers 1, ich trat an den Strand des Meeres und sah. Okay, was kommt euch da als Bibelleser sofort in den Sinn? Da steht einer am Strand des Meeres. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Was muss euch da sofort einfallen? Aber laut jetzt. Daniel, welches Kapitel? 7. Also, Daniel 7 muss uns einfallen. Der Prophet steht da und da kommen diese vier Tiere, die vier Reiche sein auf Erden. Die werden da aus dem Meer kommen. Dasselbe haben wir jetzt hier, aber jetzt kommt nur mehr ein Tier. Schaut mal. Das Tier hatte 7 Häupter, 10 Hörner, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Was ist das für eine Züchtung? Wird ja keiner Tierart mehr zugeordnet, nicht wahr? Was ist das für eine Züchtung? Schaut mal, das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, seine Füße wie Bärenfüße, sein Mund wie eines Löwenmund. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Also, Panther, Bär, Löwe, woran erinnert euch das? Laut. Daniel 7, ganz klar. Also das ist eine Gesamtzüchtung, ja, extra für die Offenbarung gemacht. Es wird uns klar, nachdem ich 2 Verse gelesen habe, der redet von Sachen, die in Daniel 7 vorkommen. Alles gut? Und es wird auch klargestellt, das war in Daniel noch nicht so deutlich, aber hier wird dargestellt, diese Macht kriegt vom Teufel persönlich seine Autorität und seine Macht. Vom Teufel persönlich. So, und jetzt nehmt das mal und denkt, was ist denn hier noch dabei, was aber zu den Tieren von Daniel 7 nicht passt? Was ist denn mit den Häuptern Namen der Lästerung? Was ist damit? Woran erinnert euch das? Volk des Buches, komm, das muss schneller gehen. Also, es erinnert an diese Geschichte mit den Hörnern und an das kleine Horn. Denn der Lästerbolzen in Daniel 7 ist das kleine Horn. Alles gut? Das heißt, ich habe also hier die Elemente der vier Tiere drin. Ich habe auch das vierte Tier drin, denn ich habe diese Hörner und so weiter, das habe ich auch. Und ich habe in Offenbarung 13 die Kronen wo? Auf den Hörnern. Das heißt, es geht hier um die Nachfolgezeit Roms. Um die Nachfolgezeit Roms geht es. Die ist hier angesprochen. Und dann sah ich der Häupter eines, als wäre es tödlich wund. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und der ganze Erdboden entsetzte sich über das Tier. Entsetzte sich. Wisst ihr warum? Weil es niemand für möglich gehalten hätte. Niemand hätte für möglich gehalten, dass dieses Viech, das ja für das kleine Horn von Daniel 7 steht, dass dieses Viech nochmal zu solcher Macht kommen kann. Die tödliche Wunde assoziieren wir natürlich sofort mit allen anderen Protestanten, die diese Texte damals gelesen haben, mit dem Niedergang des Papsttums 1798. Das ist keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber der Hammer ist, was jetzt in Daniel nicht steht, aber hier in der Offenbarung schon, diese tödliche Wunde wird wieder heil. Also da sage ich jetzt als Gläubiger, verzeiht mir, aber wenn ich das sehe und mitleide jahrhundertelang, wie die leiden, und dann, das, aus dem Grund mag ich hier kein Glas stehen haben. Ja. Und dann kommt raus, dass die nochmal kommen. Das ist eine Zusatzleistung in der Information, wie wir sie in Daniel nicht haben. Die kommen nochmal. Damit wir auch nicht jetzt denken oder nochmal neue Überlegungen anstellen. Der ganze Erdboden entsetzt sich über das Tier. Sie beten den Drachen an, sie beugen sich alle, der dem Tier die Macht gab, beten das Tier an, das plötzlich wieder da ist, die tödliche Wunde ist heil, und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wie lautet der Engelname Gottes, der Engelname Jesu? Wer ist Gott gleich? Habt ihr das? Sehr lästerlich, die ganze Geschichte. Sie beten es an. Es ist für sie an der Stelle Gottes. Wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm Krieg führen? Also das, was hier gezeigt wird, geht über die Vision Daniels hinaus. Aber damit das Tier gut identifiziert werden kann, denn Johannes will, dass wir das verstehen, Vers 5, es war ihm gegeben, ein Mund zu reden, große Dinge, Daniel 7, kleines Horn. Und Lästerungen, Daniel 7 und Daniel 8, kleines Horn. Und war ihm gegeben, dass es mit ihm dauerte, 42 Monate lang. Rechen, 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 dreh, dreh, quiet, quiet. Und dann kommen wir drauf, ja, 42 Monate, das ist genau 1260 Tage. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt wieder da Geschichte machen in Offenbarung 13 der 1260 Tage. Nein, keine Geschichte. Das ist wie ein Schild, das man dem Tier umhängt. Zur Identifikation. Da sagt Johannes, es ist genau das Viech, über das Daniel schon geredet hat. Aber er hat es das kleine Horn genannt. Dieses Tier hier schaut ja ähnlich aus wie der Drache in Offenbarung 12. Den habe ich heute nicht durchgenommen, aber vielleicht wisst ihr es auswendig. Wer ist denn der Drache in Offenbarung 12? Es ist Satan. Das heißt, die Verwandtschaft mit dem Offenbarung 12 Drachen hier in Offenbarung 13 ist nicht zufällig. Und extra wird nochmal gesagt, das ist jetzt nicht Satan, aber Satan gibt ihm seine Kraft, seinen Thron und seine Macht. Und es ist genau dieses Viech mit diesen 42.260 dreieinhalb Zeiten. Es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott. Warum? Weil es sich an die Stelle Gottes setzt. Und zu lästern sein Zelt, das ist das Heiligtum, das ist Daniel Kapitel 8. Also hier wird Daniel 7 und 8 zusammengepackt und sagt, mit dieser Macht haben wir es hier zu tun. Und er lästert auch die, die im Himmel wohnen, setzt sich an ihre Stelle. Ja, da gibt's ja viele Sprüche, die das ausdrücken. Nicht extra ecclesiam salus nulla. Oder? Ja. Schaut um die Zeit. Ihm ward gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und jetzt wird das in die Endzeit gezogen. Die 1260 sind ja vorbei. Denn wenn er jetzt sagt, ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden, was ist denn das für ein Bibeltext, der euch da in euer Hirn hineinschießt, wenn ihr das lest? 1, 2, 3, Danke, 3 Sekunden hat es gedauert. Offenbarung 14. Das bedeutet, hier geht es doch um die Leute, denen wir die Drei-Engels-Botschaft predigen sollen. Aber was ist mit denen, denen wir die Drei-Engels-Botschaft bringen sollen? Offenbarung 14. Die sind unter der Macht des Tieres. Versteht ihr? Also jegliche Idee, liebe Geschwister, jegliche Idee von fruchtbarer Zusammenarbeit zwischen dem Volk Gottes und der Hure ist abwegig. Vollkommen abwegig. Denn wir haben dasselbe Zielpublikum und wir gönnen es einander nicht. Denn wir wollen die Leute, die unter dem Herrschaftsanspruch des Tieres sind, die wollen wir rausreißen und zu Gott bringen. Also das kann sich nicht vertragen. In dem Moment, wo wir in irgendwas einig werden, bedeutet das, wir sind kompromittiert. Wir können unseren Auftrag nicht durchführen. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht bei irgendeiner Rotkreuzaktion mitmache oder bei irgendeinem Rettet den Baum in irgendeinem Dorf oder Pfarrer auch mitmacht, mir vollkommen egal. Wir zeigen uns ja von unserer christlichen, allgemein nützlichen, alle Menschen liebenden Art. Wir suchen ja nicht die Auseinandersetzung. Aber wir sind nicht dumm. Wir lassen uns nicht reinziehen in irgendwelche Pakte, Verträge oder sonst irgendwas. Werden wir nicht tun. Und wenn das dann ist, wenn er tatsächlich wieder Krieg führt mit den Heiligen, um sie zu überwinden und ihm Macht gegeben wird über alle Geschlechter, Sprachen und Heiden und alle, die auf Erden wohnen, es anbeten, das wird nämlich kommen. Und das kollidiert komplett mit Offenbarung 14, denn wir sollen ja dort nicht das Tier anbeten, auch nicht sein Bild und auch nicht das Zeichen nehmen, sondern wir sollen Gott anbeten. Das ist ein direkter Gegensatz. Und da sagt er, es sind aber die, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Mahnung, so jemand Ohren hat, der höre, wenn jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld, Ausharren und Glaube der Heiligen. Es gibt auch andere Übersetzungen dieses Textes, die sagen so in die Richtung, wenn du mit dem Schwert getötet wirst, dann wirst du mit dem Schwert getötet. Und wenn du ins Gefängnis gehst, dann wirst du ins Gefängnis gehen. Das bedeutet, egal was dir passiert, es ist sowieso für dich und dein Heil nicht wichtig. Egal was dein Schicksal ist am Ende der Zeit, Jesus holt dich am Ende sowieso raus. Aus jedem Gefängnis, aus jedem Grab. Es ist egal, was mit dir passiert. Also die andere Version, so wie ich sie in der Lutherbibel stehen habe, würde dann sagen, alles, was sie da den Gläubigen antun, wird auf sie selbst zurückfallen. Auch das ist eine schöne Botschaft. Dagegen habe ich auch nichts. Nicht? Wenn die mal dann mit Gott sich auseinandersetzen müssen. So, das ist das erste Tier. Und wir haben es erkannt, wir wissen, um wen es geht. Die große Herausforderung am Ende der Zeit wird nicht, das ist jetzt ein Anachronismus, von der Sowjetunion ausgehen. Ja, viele Leute haben die Sowjetunion in die Bibel hinein interpretiert. Habt ihr das mitgekriegt damals, als sie noch existierte? Ja, sowas wie den Kommunismus weltweit kann ja nicht sein, dass der nicht in der Bibel vorkommt. Nein, kommt nicht vor. Aus. Lieber Gott kümmert sich nicht um jeden Pipifax, der auf dieser Welt passiert. Weil es wird auch nicht Russland sein. Und schon gar nicht China. Habt ihr schon mal gehört, na, ihr seid zu jung für das. Aber die Alten unter uns, so wie ich und älter, die wissen noch von der gelben Gefahr. Habt ihr das noch im Ohr? Alles Schmonzes, interessiert niemand. Davon kommt's nicht. Es kommt aus Rom. Dort sitzt die Gefahr. Egal, wie menschenfreundlich sich dieses System auch präsentiert. Von dort kommt die Gefahr. Das ist die Identifikation der Bibel. Und dann gibt es plötzlich noch was anderes, womit wir nicht gerechnet haben. Vers 11. Ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Was ist da los plötzlich? Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Ah, das könnte ja gut sein. Nicht die Erde hat ja die Gemeinde gerettet. Und jetzt kommt ein Viech, das kommt raus wie ein Lamm. Das ist cool. Aber es redet wie der Drache. Das ist überhaupt nicht cool. wir merken plötzlich, da ist, ich sage das gleich von Anfang an, da ist so eine Art Täuschung unterwegs. Das gibt sich so, als ob wir uns freuen sollten, aber da ist der Drache dahinter.
Ja, das räumt ein bisschen auf mit unserer USA-Romantik, sage ich jetzt mal so. 20. 21. Jahrhundert gibt immer noch Leute, die meinen, USA is the good guy. Das ist natürlich nicht wahr. Also hier oute ich mich ein bisschen auch politisch. Wer das glaubt, versteht die Welt nicht. Es sind nicht die good guys. Aber selbst unsere Geschwister in den USA tun sich sehr schwer mit dieser Erkenntnis. Das muss man auch zugeben. Also es ist einfach hart, ja. Weil es ist ja Tatsache, als die Erde der verfolgten Gemeinde half, und das haben wir immer so verstanden, bedeutete das auch, die verfolgte Gemeinde konnte hinfliehen, wo die Verfolgung ihnen nicht folgen konnte. Und das war natürlich tief weit drin in Russland. Das waren die türkischen Grenzgebiete. Aber das waren auch die Kolonien in den USA. Und das war auch Südamerika. Also viele sind da irgendwohin, wo dieser europäische Wahnsinn der Einigung zwischen Kirche und Staat sie nicht mehr erreichen konnte. Und da gehört das auch dazu. Aber es entwickelt sich falsch. Das ist das Problem. Und plötzlich wird die Erde, die einmal meine Rettung war, auch zur großen Gefahr. Und das wird jetzt hier geschildert. Aus der Erde kommt ein Viech, das hat zwei Hörner wie ein Lamm, redet wie ein Drache. Es übt alle Macht des ersten Tiers in dessen Gegenwart aus. Das erste Tier hat ja nur die tödliche Wunde, nicht nach 1798. Wir suchen eine Macht, die nach der tödlichen Wunde zur Vollmacht, Weltmacht Nummer eins wurde und der Welt seinen Willen, ihren Willen aufoktroyieren kann, so wie das Papsttum im Mittelalter seinen Willen der Welt aufoktroyierte. So eine Macht suchen wir. Es macht, dass die Erde, also dort, wo das Tier selbst ist, und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Das heißt, von dieser Macht kommen alle Impulse, die nötig sind, um dem wieder lebendig gewordenen ersten Tier zu seiner vorigen Macht zu verhelfen. Das ist eine Koproduktion. Und es tut große Zeichen, macht, dass es auch Feuer vom Himmel fallen lässt vor den Menschen. Kurze Bemerkung, es handelt sich nicht um die Atombombe, das ist nicht der Punkt hier. Sondern Feuer vom Himmel fallen ist in der Bibel hier symbolisch gebraucht. Wir haben das Feuergeschichtchen in der Bibel mehrmals. Wo fällt Feuer vom Himmel? Helft mir. Ah, ich habe gehört, bei Elia habe ich gehört, bei Elia nicht nur einmal, sondern bei Elia auch, als er dann geholt wird von den Schergen des Königs. Also der hat das Feuer nur so vom Himmel geschickt. Wo noch? Pfingsten, als die Opfer eingeweiht wurden, bei Salomo und so weiter, fällt immer Feuer vom Himmel. Und am Ende wird das Gericht Gottes geben, da fällt Feuer vom Himmel. Und merkt ihr, was das ist? Immer wenn das kommt, das Feuer vom Himmel fällt, ist es ein Zeichen wofür? Ja, dafür, dass Gott dahinter steckt. Es gibt ein einziges Feuerzeichen, das vom Himmel fällt, wo man merkt, der liebe Gott hat es dem Teufel auch erlaubt, das nicht von Gott kommt. In welcher Geschichte ist das versteckt? Ich habe es nicht gehört. Hiob, danke. Bei Hiob fällt Feuer vom Himmel und vernichtet da Erden und was sonst alles noch ist und es kommt nicht von Gott. Es kommt nicht von Gott. An dieser Stelle ist klar, das macht der Teufel, denn er will Hiob schaden. Das bedeutet also, wir haben hier etwas, was die Leute veranlasst zu glauben, dass hinter dieser Bewegung und Machtausübung dieses Tiers der liebe Gott selbst höchstpersönlich steckt. Und dass er es segnet. Das heißt also, wir haben so etwas Ähnliches wie im Mittelalter. Die sind ja damals auch aufgetreten und haben die Leute umgebracht im Namen Gottes. Haben sie getan. Im Namen Gottes. Um ihre Seelen zu retten, haben sie umgebracht. Und auch dieses Tier jetzt wird sozusagen als Retter der Welt auftreten, wird die Hand reichen dem ersten Tier, dessen tödliche Wunde heil wird. Und es passiert eine geistliche Erneuerung. Das ist für mich das Feuer. Eine geistliche Erneuerung, die den ganzen Erdboden umfasst, die aber vom zweiten Tier ausgeht. Das wir immer noch für die Good Guys halten, weil wir sagen, der Protestantismus Nordamerikas. Aber ihr denkt nicht dran, dass Nordamerika nicht mehr, die größte Kirche in Nordamerika ist die Papstkirche, das müsst ihr wissen. Es gibt keine protestantische Kirche, die an Zahl an die Papstkirche rankommt. Insgesamt sind sie noch mehr, aber sie sind dermaßen dominiert auch schon von alledem. Und amerikanischer Katholizismus ist sehr wichtig in der Welt, auch wichtig für die amerikanische Regierung. Denkt nicht, dass das keine Bedeutung hätte. Und es ist ja dann, also hätte ich die Predigt vor 2 Monaten gehalten oder 3, hätte ich das noch nicht sagen können, aber dass jetzt sogar ein amerikanischer Kardinal gewählt wurde, das ist ja auch interessant, das gab es auch noch nie. Also das Papsttum präsentiert sich dermaßen international, es kann jetzt von überall her gespeist werden. In Wirklichkeit ist ja völlig egal, wer Papst ist. Die Sachen werden ablaufen, so wie sie grundsätzlich geplant sind, egal wer das ist. Gut, und was passiert jetzt? Durch diese geistliche Erneuerung verführt es alle, die auf Erden wohnen, habt ihr wieder den Kling zur Dreiengelsbotschaft? Die, die auf Erden wohnen, die, die wir erreichen sollen mit der Botschaft, dass Gott allein angebetet werden soll, der Himmel und Erde gemacht hat, in 6 Tagen und ruhte am 7. Tag. Versteht ihr? Der Gott, der soll angebetet werden. Und wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr ein Problem, denn dann seid ihr in den Fängen des Tieres oder des zweiten Tieres oder des Bildes des Tieres. Und das kommt jetzt hier. Verführt, die auf Erden wohnen und der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen soll dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Also wenn das Papsttum erstarkt zu alter Blüte, dann wird das Bild des Tieres errichtet. Das Tier, das lästert, die Heiligen verfolgt, sich an die Stelle Gottes setzt. Das heißt, der Hammer in der Offenbarung ist, auch Offenbarung 13 sagt hier, der Irrsinn kehrt zurück. Das kommt nochmal. Drum, alle, die denken, naja, wir haben ja jetzt eine demokratische Grundordnung, die übrigens höchst undemokratisch gelebt wird, das nur nebenbei. Aber wir haben eine demokratische Grundordnung, behaupten alle. Das kann doch nicht passieren, dass sowas Totalitäres passiert, wie es hier beschrieben wird. Und ich sage dazu, hat sich jemals, was im Wort Gottes steht, am Ende nicht ereignet? Jemals nicht? Jemals nicht? Es geht hier weiter. Dieses Bild des Tiers ist sozusagen eine Kopie des Mittelaltertiers. Das ist es. Bild ist eine Kopie. Das wird nun Geist kriegen. Dass das Tiersbild redet, macht, dass alle, die nicht das Tiersbild anbeten, getötet wurden. Wir haben plötzlich ein Todesdekret in der demokratischen Welt. So weit sind wir noch nicht. Das kriegt man jetzt noch nicht durch. Aber lasst die Welt von ein paar Krisen mehr geschüttelt werden. Lasst sie alle so viel Angst haben, dass sie dann blind folgen werden den Vorschlägen, die kommen. Und wir sind tatsächlich auf dem Weg, dass die Politik immer roher wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass auch zu diesem Plan dazu gehört, dass die Gesellschaft grundsätzlich verunsichert wird. Ihr fragt euch, was das alles soll mit den Terroranschlägen und so. Die Terroranschläge machen die Bevölkerung roh, weil sie Angst haben. Und mit jedem Terroranschlag steigt die Angst. Und desto mehr bereit ist das Volk für drastische Maßnahmen. Und wenn wir das mal durchhaben, wenn wir also so weit sind, und das wird kommen, das dauert nicht mehr so lang, wenn wir mal so weit sind, dass zuerst geschossen wird und dann gefragt, ob man den Richtigen erwischt hat, dann ist die ganze Bevölkerung in so einer mordlustigen Stimmung gegen alle, die nicht dazu passen, dass auch ein solches Todesdekret wahrscheinlicher wird, wie wir es hier in Offenbarung 13 haben. Und es macht, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, also alle Menschen, das erinnert mich an die Briefe, die ich jetzt gelesen habe in der Woche von den Kaisern im Mittelalter, all ihre Untertanen, alle. Es macht, dass die Kleinen, Großen, Reichen, Armen, die Freien und Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und wenn ihr diese Geschichte mit dem Mahlzeichen verfolgt, Stirn und Hand, das kommt auch im Alten Testament vor, dort, wo es vorkommt, das ist im Pentateuch, zweimal, könnt ihr suchen, Stirn und Hand im Pentateuch. Da geht es immer um das Anbeten Gottes und es geht um den Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes. Und es geht um das Gebet Gott gegenüber. Darum geht's. Und da heißt es jetzt, das beansprucht jetzt das Tier, das wieder aufgewacht ist vom Tod, und das andere Tier, und die das Bild des Tieres machen. Die beanspruchen jetzt diese Anbetung, die im Pentateuch Gott allein gebührt. Das wollen sie. Und wer da nicht mitmacht, der darf nicht, hört, hört, kaufen oder verkaufen. Als ich so jung war wie einige von euch, da gibt es ja hier noch solche, die unter 20 sind, und mein Papa hat mir das zum ersten Mal erzählt, dann habe ich gedacht, das ist aber spannend, wie soll das zugehen? Wie wollen die jemand verhindern, dass er was kaufen oder verkaufen kann? Hey Leute, wacht auf, selbst ihr, die ihr sagt, ihr seid Digital Immigrants, wir haben schon eine Vorstellung, wie leicht das heutzutage geht. Okay, ich weiß, dass diese Art von Predigt so Angstgefühle auch erzeugen kann. Und ich will euch gleich mal sagen, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, weil ich einfach auf Gott vertraue. Wenn Gott uns da durchschickt, muss er seine Leute auch durch diese Krisen durchschicken und bewahren. Also warum soll ich jetzt Angst haben? Ich bin einfach nur gespannt, wie der liebe Gott das machen wird. Aber dass wir solche Dinge zu erwarten haben, das ist offensichtlich. Niemand kann kaufen oder verkaufen. Also, wir haben eine Krise vor uns, die uns wirtschaftlich treffen wird. Und wir haben sogar das Problem, dass man versuchen wird, uns zu töten. Und Ellen White, unsere Prophetin, sagt ja sogar nach dem Buch Esther, es wird ein Tag festgesetzt werden. Aber es wird nicht dazu kommen, so wie es bei Esther nicht dazu kam. Das Ende der Geschichte ist, ja, das sind die zwei Gegner. Darum wird's gehen. Und der dritte, den sie bilden, man könnte das sagen, eine unheilige Dreieinigkeit, ja, in Offenbarung 13. Und das sind die, Offenbarung 12, 17, die auf Geheiß des Drachen, der zornig ist über die Frau und Krieg mit ihr führen will, das sind die, die diesen Krieg führen. Die sollen die Frau aufreiben. Das gilt der Gemeinde total. Und die ganze Welt wird schon darauf eingestimmt, indem Weltanschauungen propagiert werden. Wenn das noch 10, 15 Jahre so weitergeht, wird die ganze Welt Ansichten haben, die mit der Bibel nicht vereinbar sind. Die Leute, die dann noch biblische Werte hochhalten, die werdet ihr mit der Lupe suchen müssen. Und wir werden sie finden, denn Gott sagt, geht hin, ihr müsst die Schafe holen, die noch nicht im Stall sind. Und meine Schafe hören meine Stimme, es gibt sie. Darum ist Angst der schlechteste Ratgeber überhaupt. Brüder und Schwestern, Angst ist nicht unser Job. Denn wir haben etwas Großes zu tun. Wir müssen die Menschen finden, die genau wie wir sich bedrückt fühlen, die den Irrsinn erkennen und die sich fragen, wie wird Gott das lösen? Diese Leute müssen wir finden und es gibt sie. Gut, Ende der Geschichte ist der Vers 18. Aus dem kommt jetzt der Predigttitel. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Jetzt probiere ich das, ob ich jetzt technikaffin genug bin, dass ich das hinkriege? Nein, das war's nicht. Das war's. Wunderbar. Also, es geht darum, dass wir überlegen, was diese Zahl bedeutet. Ihr kennt alle aus dem Bibelunterricht die Geschichte mit dem Vicarius Filii Dei, oder? Wo dann am Ende 666 rauskommt, wenn man die lateinischen Buchstaben, wo die Zahlen Wert haben, wenn man die zusammenzählt. Und das stimmt auch, ist kein Rechenfehler. Bei Vicarius Filii Dei kommt wirklich 666 raus. Allerdings hat man auch gelesen, das sei die Inschrift nicht Statthalter des Sohnes Gottes auf der Tiara. Und dann hat es halt Leute gegeben, die haben versucht, die Tiara eben irgendwie zu fotografieren oder so hinzuschauen, ob sie das finden. Nein, es ist nicht drauf. Das ist die Erkenntnis. Okay, also das mit der Tiara können wir wegstreichen. Der Vicarius Filii Dei kommt aus dem 16. Jahrhundert. Habt ihr das gewusst? Es war ein Augustinermönch. Der hat sich das einfallen lassen und er hat natürlich den Papst damit gebrandmarkt. Nicht? Ist klar. Nun, viele Versuche hat es gegeben mit griechischen Titeln, mit lateinischen Titeln. Manche haben sich sogar im Hebräischen versucht, ob sie irgendwelche Namen finden, die auf 666 gehen. Und da findet man einiges. Das Problem, was man aber jetzt kriegt, rein methodisch ist, Geschwister, so super schlau ist das nicht. Denn ich suche mir einfach einen Namen, der verdächtig ist und schaue, wo ich irgendwie 666 reinkriege. Da habe ich das Wesen nicht verstanden. Das hat übrigens jemand auch mal mit Alan Gould White probiert. Und wenn ihr das macht, Alan Gould White, und nehmt alle Buchstaben, die Zahlen geben, kommt auch 666 raus. Das ist ja lustig. Zeigt uns aber eben die Irrelevanz einer solchen Vorgangsweise. Also niemand soll behaupten, Heinz Scheidinger behauptet, Alan White sei die Zahl 666. Behaupte ich natürlich nicht. Ne? Aber so käme das dann. Und jetzt hier heißt es aber, wer Weisheit hat, Verstand hat, der überlege. Und ich habe jetzt etwas anzubieten, das könnt ihr annehmen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch selber überlegen. Die Version, die ich jetzt anbiete, habe ich in einer adventistischen Zeitschrift entdeckt, rund um den Ersten Weltkrieg. Das ist also ungefähr 100 Jahre alt. 110 Jahre alt, wurde veröffentlicht in einer adventistischen Zeitschrift damals. Und dieser Mann, dieser Prediger hat so argumentiert. Er hat gesagt, das kommt ja aus Babylon. Und die Zahl 666 ist ja tatsächlich eine babylonische Zahl. Ihr wisst ja, das haben wir bei Daniel, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Nicht? Und als der Nebukadnezar dann die drei Freunde austricksen will, dann bemüht er plötzlich den Jahwe-Code und macht den Ofen nicht 6-mal heißer, sondern 7-mal heißer, weil er auf Nummer sicher gehen will. Also diese Zahlen gibt es ja alle in Daniel. Aber 666 ist wirklich im alten Babylon die Zahl des Sonnengottes. Das müsst ihr euch einfach auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die Zahl des Sonnengottes. Und der Sonnengott wird eben so gefeiert, dass man sozusagen ein Medaillon trägt zu seinen Ehren, auf dem diese Zahl 666 eingraviert ist. Hier habt ihr ein Beispiel für so ein Medaillon. Das ist aber etwas Modernes. Das tragen dann die Leute mit dem Bewusstsein, das ist die Zahl 666. Das ist was Modernes. Das, ich glaube, das funktioniert also immer noch. Und ich sage euch jetzt, wer hat denn den babylonischen Kultus der göttlichen Verehrung des Regierenden übernommen? Wir hatten göttliche Verehrung des Regierenden in Ägypten. Der Pharao wurde zum Gott, vor allem nach seinem Tod. Und wir hatten es in Babylon. Wer hat die babylonischen Konzepte übernommen? Und das ist vollkommen. Das war schon das kaiserliche Rom. Das kaiserliche Rom, die Cäsaren, haben sich schon so bezeichnet wie die hohen Priester in der babylonischen Religion. Auf Lateinisch hieß der Cäsar Pontifex Maximus. Das ist ein Cäsar-Titel. Der kommt aber aus dem alten Babylon. Pontifex Maximus. Der oberste Brückenbauer, das ist dieses babylonische Grundprinzip. Wir bauen den Turm, wir wollen das Tor der Götter erobern. Wir sind die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Erst bei Daniel 2 müssen sie zugeben, das wissen nur die Götter, die bei den Menschen nicht wohnen. Was dann den Zorn Nebukadnezars auslöst, weil es gegen die babylonische Grundhaltung ist. Und jetzt kommt die Situation, wir haben also Babylon, Sonnengott, 666, und plötzlich haben wir das aber alles in Rom. Welche 6 lateinischen Buchstaben haben Zahlenwert? Immer 1 und 5, 10 und 50, 100 und 500. Ja, das ist jetzt keine große Kunst. Ein Volksschulkind kann das zusammenzählen. Das heißt, wir haben im System, im Denksystem Roms, so wie sie weiter Wissen transportieren, haben wir plötzlich babylonische Wurzeln. Und wir haben auch dieses Vertrauen zum Sonnengott, denn der Sonnengott wird der wichtigste Gott im Römischen Reich. Es kommt dann zum Mithras-Kult. Ja. Und jetzt die Frage, so schaut das aus, also die babylonischen Amulette haben so ausgeschaut. Wenn ihr diese Zahlen lest, alle Zeilen von links nach rechts ergeben 111. 6 mal 111 ist 666. Alle Spalten ergeben 111, von oben nach unten. Wer schnell im Kopf rechnen ist, der kann das jetzt mal schnell versuchen. Alles auf 111. Die Diagonale hat auch 111. Also die alten Mathematiker haben sich so verstanden, nicht auf solche Quadrate. So ein Dreier, ein Vierer, ein Fünfer. Das ist ein Sechserquadrat. 6 mal 6 ist 36. Und wenn ich alle Zahlen von 1 bis 36 eintrage, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 etc., kommt am Ende 666 raus. Also das sind so diese magischen Spielereien, die sie gemacht haben. Und jetzt ist meine Frage an euch. Das ist das heidnische Rom. Die haben das immer noch gemacht. Die Zahl 666 ist die Zahl des babylonischen Sonnengottes. Und das passt auch zum gesamten Daniel-Offenbarungssetting. Denn es geht um Babylon als Feind Gottes. Und jetzt meine Frage, was vom Sonnengott aus alter Zeit hat über Rom und über die Geschichte des Papsttums hinweg überlebt? Ich höre hier Sonntag, der Tag des Sonnengottes. Ja Leute, aber darum geht's doch. Schreibt nicht Ellen White, dass das die letzte große Auseinandersetzung sein wird? Dass die einen eben Gottes Gebote halten wollen und die anderen eben nicht. Darum haben die einen das Siegel Gottes und die anderen eben das Mahlzeichen. Das ist nur eine zusätzliche Info. Diese Geschichte mit der Zahl, das ist nur eine zusätzliche Info, die uns einfach sagt, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr habt das richtig verstanden. Bleibt treu. Dieses Relikt wird nach der Weissagung in Offenbarung 13 eine wichtige Rolle spielen, um vor der Wiederkunft Christi die Geister zu scheiden. Es ist ein Kennzeichen jener, die aus Babylon nicht ausgehen wollen. Und das ist das Ende. Das nächste, was kommt in der Offenbarung ist, Leute, ihr wisst jetzt, wer den Krieg führt. Ihr wisst, wer uns ans Leder will. Ihr wisst, dass das eine Ideologie ist, die Jahrtausende alt ist, die kommt aus dem alten Babylon, das wissen wir auch. Und trotzdem, schaut's mal, Vers 14, Kapitel 14, trotzdem, der Herr lacht ihrer Wut, heißt es in dem Psalmen. Er spottet ihres Grimmes. Denn das nächste, was kommt, ist der Sieg, die siegreiche Versammlung des Volkes Gottes auf dem Berg Zion. Und dann, nachdem gesagt wird, das sind die, die Gott angehören, die er rausgerissen hat, das sind die, die gesiegt haben, wird gezeigt, was sie getan haben. Sie haben gesiegt, weil sie Gottes Botschaft verkündet haben einer untergehenden Welt. Dreiengelsbotschaft. Und wenn diese Verkündigung fertig ist, warum ist dann der Sieg? Weil nach dieser Verkündigung Christus wiederkommt, um seine Ernte zu halten und um zu richten. Ende des Kapitels 14. Das macht alles Sinn. So, ich danke euch. Ihr wart sehr geduldig als gläubige Versammlung. Ihr habt mir zugehört bis jetzt. Es ist fertig. Ich sage, wenn wir auch in dieser Woche viel darüber geredet haben, wie die Feinde Gottes im Namen Gottes die wahren Kinder Gottes verfolgt und umgebracht haben, ihnen furchtbare Dinge zugefügt haben. Wenn wir das eine ganze Woche jetzt angeschaut haben, verstehen wir auch den Zusammenhang. Es ist ein Kampf, den der Teufel unbedingt gewinnen will, aber, und das ist das, was am Ende schon rauskommt, nicht gewinnen wird und auch nicht gewinnen kann. Mit diesem Bewusstsein müssen wir Adventisten sein. Wir sind nicht irgendwer, Freunde. Wir können auch unsere Berufung nicht an den Nagel hängen. Und wir können uns nicht einfach im Sinne einer allversöhnenden Gesamtbewegung unserer speziellen Rolle, mit der Gott uns beauftragt hat seit 1844, unsere Rolle einfach wegstecken, dass die nicht mehr wichtig ist. Hauptsache, wir sind alle auf Schulter und Bruderkuss. Ich meine, ich will ja Schulter und Bruderkuss, das ist überhaupt kein Problem. Aber es muss doch im Gehorsam gegenüber Gott und gegenüber sein Gebot geschehen. Das ist die Grundlage. Und wenn man uns versucht, woanders hinzuziehen und will uns diese Grundlage nehmen, dann sollt ihr wissen, sagt schon das Alte Testament, dass dieser Prophet nicht von Gott gesandt ist. So wollen wir einfach Gott bitten, dass er uns stark macht, dass er uns unsere Angst nimmt und dass er uns diese Kraft zur Treue schenkt, die er einst dem Michael Sattler geschenkt hat, der die Hand nicht über der Flamme halten konnte, aber am Ende mit beiden Händen emporzeigte und seinen Freunden, die zugeschaut haben, denn die mussten zuschauen, damit gesagt hat, auch das ist ein Tod, den man sterben kann. Denn Christus ist größer als der Tod. Und auf der neuen Erde, und damit schließe ich mich an die Kindergeschichte an, wird kein Tod mehr sein. Und kein Geschrei und keine Krankheit, kein Streit, nichts mehr von alledem. Mit dieser Hoffnung gehen wir hin, wohin Gott uns schickt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.